Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für Recht, gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM. Übrigens für euch vielleicht ganz interessant zu wissen, ein abonnierbarer Podcast in allen gängigen Podcast-Apps. Likebar, teilbar, zum Verschicken an Freunde und Familie. Wir freuen uns, wenn wir gehört werden. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und begrüße, wie immer, hat ja hier schon Tradition, meinen Co-Host Christian Noppmann.
Hallo Nathalie, ich grüße dich.
Ich habe Hallo Christian vergessen, aber du kennst den Ablauf schon, wie ich sehe.
Ja, ich weiß, was ich dann sagen muss. Also was die Hörer natürlich nicht wissen ist oder Hörerin, dass wir jedes einzelne Wort, was wir hier von uns geben, natürlich geskriptet haben und auch in mehreren Testläufen immer wieder aufnehmen, damit hier der spontane Flow auch ja nicht einsetzt sozusagen.
Aber das habe ich jetzt nicht abgemacht.
Hey, super. Okay.
Schwieriges Thema heute, das wir als Wunschthema von euch bekommen haben. Dafür wirklich herzlichen Dank. Überhaupt super, super tolle Vorschläge, die wir von euch per Twitter, per E-Mail bekommen oder auch die sich in Gesprächen mit euch ergeben. Wir schaffen das gar nicht alles. Wir können leider nur einen Podcast pro Monat machen. Mehr schaffen wir auch einfach von der Zeit her nicht. Aber dieses Thema interessiert, glaube ich, wirklich viele. Und es ist mal so ein bisschen abseits von unserer üblichen Alternativmedizin-Bashing-Tour.
Genau,
es basht nämlich mal
die Lobhudelei.
Basht mal die richtige Medizin. Wir wollen heute sprechen darüber, wenn Medizin schadet oder auch wie Medizin schadet.
Das ist ein überaus bedeutendes Thema und ich sehe das gar nicht so kritisch, dass es so ein Bashing-Thema ist, sondern ich finde, das gehört einfach dazu, dass wenn man sich mit hochkomplexen Eingriffen befasst, dann eben auch sich mit den Schattenseiten einfach mal auseinandersetzt. Was passiert, wenn schief geht? Was passiert, wenn Dinge gemacht werden, die
das
nicht gemacht
werden sollten?
Das interessiert
auch den Anwalt.
Ach, ich habe heute keine beruflichen Interessen. Also.
Ich auch nicht. Und wenn, dann nur sehr traurige. Ich will dir nämlich eben mal erzählen, was nochmal so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, diesen Podcast jetzt zu diesem Zeitpunkt zu machen. Weil ich meine, wir sind alle noch mit Corona beschäftigt, in letzter Zeit wieder mehr als uns lieb ist. Und trotzdem ist eine Freundin von mir was ganz Unschönes passiert, was, glaube ich, ganz gut einleitet in unser Thema. Und was eben gerade auch, weil wir inmitten einer Corona-Pandemie uns in der Medizin befinden, auch nicht unbedingt besser wird. Meine Freundin hat kürzlich einen unklaren Oberbauchschmerz entwickelt oder Bauchschmerz entwickelt. Und ist damit, weil es wirklich unangenehm war und auch mit Übelkeit verbunden war, zum Hausarzt gegangen. Der Hausarzt war erstmal in Urlaub. So ist es eben komplizierend,
passiert.
Auch Ärzte und Ärztinnen machen mal Urlaub, aber zum Vertretungsarzt gegangen. Und der hat natürlich erstmal gesagt, naja, könnte ja eine Magenschleimhautentzündung sein, Gastritis, haben sie Stress gehabt, verschreibe ich ihnen erstmal einen Magenschoner. Freundin gesagt, habe ich schon öfter mal probiert, hat mir nicht geholfen, aber ich probiere es nochmal aus. Nimmt den Magenschoner, Beschwerden werden nicht besser, ganz im Gegenteil, werden eher schlimmer, verziehen sich so ein bisschen in den Unterbauch und ruft beim Arzt an, Arzt ist im Urlaub.
Also der zweite Arzt.
Genau, also das ist jetzt noch nichts, wofür die Medizin oder irgendjemand was kann, aber klar, ich glaube, jeder von uns kennt das, man hat dann auch so das Gefühl, okay, ich schwimme jetzt, ich brauche irgendwie Hilfe. Gut, dritter Arzt war dann eher chirurgisch orientiert, sagt, okay, ganz klar, Leistenbruch. Aber zur Sicherheit müssen wir vielleicht doch auch noch mal eine Magenspiegelung machen. Zwei
okay.
Termine ausgemacht. Ich mache es ein bisschen kürzer. Neben, jetzt haben wir schon Magenschleimhautentzündung, Leistenbruch, kam dann plötzlich der Blinddarm ins Gespräch und ziemlich ratzifatzi wurde auch operiert. Der Blinddarm wurde entfernt, war es aber leider nicht. Die Schmerzen waren da, die Übelkeit waren da. Es ging weiter in der Ärzte-Odyssee. Dann kam so ziemlich als Differentialdiagnose alles, was man sich so nicht wünscht. Diabetes, Rheuma, Nierenversagen, eine Stoffwechselerkrankung,
Morbus-Geschichten.
Morbi. Blutbild über Blutbild wurde gemacht, Diagnostik hier, Röntgenkontrast, MRT, alles so ziemlich durchlaufen. Dann kam natürlich auch noch die Idee, vielleicht ist es doch eher vom Rücken, eher muskulär, Physiotherapeut wird eingebunden. Langer Rede, kurzer Sinn. Ein richtiger Schaden ist jetzt dadurch noch nicht entstanden. Blinddarm rausgenommen, okay, war nicht entzündet, aber dafür entzündet er sich auch nicht nochmal. Das ist eigentlich jetzt schon fast so ein bisschen Standard
das
in der
Feld
Medizin.
Der präventiven Chirurgie sozusagen.
Genau. Aber ja, Frage an den Anwalt, ist das schon ein Schaden? Können wir darüber schon reden?
Reden kann man mit Anwälten natürlich immer.
Mit Ärzten nicht, wir haben keine Zeit.
Und über alles. Aber das sind genau die Fälle, die es so kompliziert machen und die, glaube ich, auch den Frust und die Hilflosigkeit von Patientinnen und Patienten extrem gut zum Ausdruck bringen, dass einfach nicht komplett klar ist, was ist es, und dass sie am Ende einfach immer noch relativ ratlos dastehen, obwohl sie jetzt diverse Arztkontakte gehabt haben, ihnen wurde was verschrieben, sie wurden operiert. Das ist, ich finde, schon ein ziemlich krasser Fall, muss ich sagen. Weil
ich glaube, das ist relativ normal.
Aus meiner Sicht. Aber von einem, sage ich mal, Behandlungsfehler als solchem, ich sage von vornherein, ich kenne die Akten nicht, da würde ich mich gar nicht auf den konkreten Fall einlassen, aber kann man hier wahrscheinlich noch nicht sprechen. Und also was ich so ein bisschen mitgenommen habe, ist ja durchaus auch so eine Enttäuschung, weil deiner Freundin wäre wahrscheinlich es sogar lieb gewesen, so eine klare Aussage wie, hey, ist der Blinddarm, wird operiert, fertig, alles ist gut. Und das ist, glaube ich, immer noch so eine landläufige Vorstellung, dass das Ziel einer ärztlichen Behandlung ist. Mir wird geholfen. Natürlich ist das der Anspruch auch des Arztes, aber wenn man das aus rechtlicher Perspektive betrachtet, kann es das eigentlich nicht sein, weil wenn man sich jetzt mal so ein bisschen in die vertragsrechtlichen Grundlagen begibt, es gibt einen Behandlungsvertrag, ist eine eigene Vertragsform im bürgerlichen Gesetzbuch seit 2013, wo ganz klar geregelt wird, was muss der Arzt an Leistungen erbringen und was muss auch der Patient letztendlich dazu zu beitragen im Rahmen dieser Behandlung. Und was eben nicht im Mittelpunkt steht, ist ein irgendwie gearteter Erfolg. Also da steht nicht drin, durch den Behandlungsvertrag wird der Arzt verpflichtet, den Patienten gesund zu machen. Mhm. Ansonsten hat er keinen Vergütungsanspruch oder schadensersatzpflichtig, sondern was wird denn sozusagen geschuldet? Geschuldet wird...
Ich wusste, dass du geschuldet sagst, ich mache den Podcast jetzt mit dir schon ein bisschen länger.
Sehr gut. Der wird zu einer Behandlung verpflichtet, aber nicht zu einem Erfolg. Und das ist meines Erachtens auch ganz absolut selbstverständlich, weil Medizin ist natürlich immer der Versuch. Und dieses Blöde, wie wer heilt, hat recht, das hören wir ja immer wieder. Aber am Ende ist es da eine Heilkunst und ein Bemühen, einen Patienten wieder gesund zu machen. Und natürlich kann es auch im Einzelfall sein, dass es eben vollkommen unklare Diagnosen gibt. Und dass natürlich auch erstmal geschaut werden muss, was ist da. Und am Ende kann es auch durchaus sein, dass nach der Behandlung eben das ernüchternde Ergebnis steht. Wir wissen es leider immer noch nicht und haben aber Diverses probiert. Und ich glaube, dass es auch vollkommen gerechtfertigt ist. Also als ich angefangen habe, Jura zu studieren, Medizinrecht gab es ja überhaupt nicht irgendwie im Grundstudium, aber ich erinnere mich daran, dass meine erste Hausarbeit im Zivilrecht, im Vertragsrecht tatsächlich eine medizinrechtliche war. Da ging es nämlich um so Abgrenzungen, was ist ein Behandlungsvertrag? Den gab es damals noch nicht normiert, da musste geguckt werden, ist es ein Dienstvertrag, ist es ein Werkvertrag, wird ein Bemühen oder ein Erfolg geschuldet? Und genau solche Fragestellungen ging es. Und ich finde, dieser Behandlungsvertrag, den es seit 2013 im Zivilrecht gibt, durchs Patientenrechtegesetz ist eigentlich schon ein ganz, ganz großer Wurf, denn man hat damals versucht, die bisherige Rechtslage, die eigentlich nur als Rechtsprechung existierte, irgendwie in Gesetzesform zu gießen. Und ich kann das mal so ganz kurz zusammenfassen und ich glaube, da kann man auch sehr schön dann diesen Fall so ein bisschen aufhängen, um deine Frage zu beantworten. Ist da irgendwas schiefgelaufen oder ist da doch alles richtig gelaufen? Wir fangen mal damit an, was ist eigentlich die Verpflichtung? So, der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten erstmal in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung und gegebenenfalls im Verlauf sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände zu erläutern, insbesondere Diagnose, voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, Therapie und die zu und nach der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen. Das ist ein komplexer juristischer Satz.
Da würde ich schon mal irgendwie Einspruch erheben. Herr Richter?
Kannst du gerne machen. In amerikanischen Gerichtsserien funktioniert das immer wahnsinnig gut.
Also ich wollte jedenfalls was sagen, weil ganz ehrlich, die Art und Weise, wie mit meiner Freundin gerade in dieser Hinsicht umgegangen war, war zumindest zeitlich auf unter 2 Minuten begrenzt. Und da war nichts mit Aufklärung, Erklärung der Behandlung, der Diagnose, den Umständen und das alles, was du da auch gesagt hast, auch die mögliche gesundheitliche Entwicklung. Also ich glaube, das ist zwar juristisch sehr gut festgehalten und das ist auch super wichtig und richtig. Frage ist ja, wie viel kommt davon im medizinischen Alltag an, sodass Patienten und Patientinnen wirklich davon profitieren? Hier in dem Fall würde ich sagen, das ist viel zu kurz gekommen. Es gab zwar immer ein Schlagwort, es gab immer eine Diagnose und es gab immer sofort ein To-Do. Operation, Medikament oder Weiterüberweisung an den nächsten Experten, Expertin. Ist das sozusagen okay?
Ich glaube, es zeigt einfach ein darüber schwebendes Problem. Es wäre ja in Ordnung, wenn der erste Arzt, also der nicht im Urlaub war, sondern der deine Freundin wirklich gesehen hat, sagt, ich weiß es wirklich nicht. Es ist vollkommen unklar, weil Bauchschmerzen können ja 100.000 Ursachen haben. Mhm. Ich habe selber eine private Erfahrungsgeschichte mit einem Blinddarm, der von einem Zahnarzt am Ende diagnostiziert wurde. Mache ich vielleicht irgendwann mal in der Weihnachtsfolge oder so, wo wir die schönsten Medizingeschichten auspacken. Das wäre ja in Ordnung, wenn man sagt, hey, ich weiß es wirklich nicht und wir müssen eine Differentialdiagnostik in irgendeiner Art und Weise stellen. Allein dieses, ich weiß das nicht, ich kann das im Moment nicht sagen, wäre ja schon wert an sich. Das ist ja nichts Schlimmes, das ja. dem Patienten oder jetzt seiner Freundin zu sagen. Aber ich glaube, in diesem Fall war es ja eher so, dass ihr das Gefühl vermittelt wurde, erstmal wurde nur wahnsinnig kurz irgendwas erklärt und dann wurde sie weitergeschickt.
Und dann kommt man ja auch nicht immer unbedingt wieder zurück. Ne? Wenn jemand jetzt sozusagen an 5 Stellen geschickt würde, man sammelt dort seine Diagnostikbefunde ein, kommt wieder zurück zu seinem Hausarzt, seiner Hausärztin, die hat dann Zeit, das alles für einen zu sortieren, zu besprechen, zu erklären. Könnte man ja sagen, okay, dann ist diese Aufklärung nicht am Anfang erfolgt, aber sie erfolgt im Verlauf der Behandlung und ist da ja auch unglaublich wertvoll und vielleicht sogar dann erst richtig angebracht, weil man dann mehr weiß.
Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, was auch gerade ganz heiß im Gesundheitswesen diskutiert wird, nämlich die, sage ich mal, intersektorale Kommunikation, nenne ich das mal hochgestochen. Also wie kommen Informationen von Arzt A zu B und von B zu A zurück? Wie werden die unterschiedlichen Behandlungen, die vorgenommen worden sind, in irgendeiner Art und Weise abgeglichen? Stichwort ist hier elektronische Patientenakte. Das heißt, das soll alles kommen. Und eigentlich soll auch die Rückkommunikation, heute passiert das noch so mit den schönen Arztbriefen oder wenn ein Arzt als Konsil hinzugezogen wurde.
Ja, die dann 3 Monate später ankommen. Ja. Ich kenne das.
Ja, ja, auf Büttenpapier, ja.
Per Fax.
Unterschätzt das Fax nicht. Als Rechtsanwalt brauche ich das noch fast jeden Tag. Ja. Nein, aber das zeigt natürlich die Komplexität und auch die Schwierigkeit. Und ich glaube, wenn wir heute uns mit dieser Frage befassen, wenn Medizin schadet oder wenn, dann reden wir auch darüber, wo liegen die Defizite und die Schwierigkeiten, wenn Patientinnen und Patienten sich eigentlich nicht genügend mitgenommen fühlen und eben nicht in, wie das Gesetz es sagt, in verständlicher Weise eingebunden fühlen.
Ja, auf Augenhöhe auch. Ne? Da kommen wir später auch noch dazu. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade auch durch das Patientenschutzgesetz. Ist das richtig? Das
Patientenrechtegesetz.
Schutzrechte. Ah. Hoffentlich für den Schutz der Patienten.
Das ist das Gesamtziel, ja.
Was ist denn, also ich fand diesen Behandlungsvertrag unglaublich spannend, da noch was drin, wo man sagen muss, das ist auch für Patientinnen und Patienten gut zu wissen, weil ich glaube, jeder weiß das, wer schon mal eine Arztpraxis betreten hat, eine Klinik, man unterzeichnet ja da keinen Vertrag, den man vorher gelesen hat, wo man auch irgendwie Zeit für hatte.
Also im Rahmen der schriftlichen Risikoaufklärung unterzeichnet man Tat gerade vor Eingriffen, dass man über die Risiken aufgeklärt wurde. Und das ist auch unter anderem ein Bestandteil. Also für unsere Hörerinnen und Hörer, die keine Scheu haben, sich mal mit juristischen Normen zu befassen, verweise ich super gerne auf Paragraphen 630a fortfolgende des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wo einfach die gesamten Voraussetzungen für den Behandlungsvertrag und die Mindestinhalte sozusagen geregelt sind. Also wir hatten schon, was ist Bestandteil, nämlich die versprochene Behandlung und der Patient muss eben den Behandler dafür bezahlen, es sei denn, er ist gesetzlich krankenversichert oder privat krankenversichert. Und was ein ganz wesentlicher Punkt ist, das ist etwas, wo man sich als Jurist auch in einzelnen Haftungsfällen immer wieder unfassbar streitet, das ist die Frage, nach welchem Standard hat eigentlich die Behandlung zu erfolgen? Und das ist gesetzlich auch festgelegt, nämlich die Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden allgemein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Mhm. Der Satz ist klar, wirft aber 100.000 Fragen auf, nämlich am Ende kondensiert sich das immer oder fokussiert sich auf die Frage, was ist der fachliche Standard zum Zeitpunkt der Behandlung?
Ja, und da gibt es ja auch oftmals nicht nur einen. Also ich denke, wir als Ärztinnen und Ärzte müssen ja auch informieren, was sind die Alternativen?
Genau. Also wenn ich mehrere Behandlungsoptionen zur Auswahl habe, muss im Rahmen der Aufklärung eben auch auf Alternativen zu den Maßnahmen hingewiesen werden, wenn die, sage ich mal, gleichermaßen indiziert und üblich sind und gerade im Vergleich zu Belastungen, Risiken oder Heilungschancen vergleichbar sind, sage ich mal, mit der Standardtherapie. Interessant wird's, und ich weiß, wir hatten uns vorher darüber verständigt, dass wir das Thema heute so ein bisschen Ausklang machen wollen, aber es bleibt nicht ganz aus, ist, wie mit alternativen Behandlungsmethoden umgegangen wird. Wir hatten das Thema.
Also Alternativen in Anführungsstrichen, nicht wirklich gleichwertigen, sondern
die Alternative zur Medizin sozusagen, wenn man ganz böse ist. Wir haben das Thema in unserer Heilpraktikerfolge ja ein bisschen vertieft behandelt, und diese alternativen Behandlungsmethoden dürfen eben nur dann angewendet werden, wenn dadurch kein Schaden entsteht, der bei Anwendung wissenschaftlich anerkannter Heilmethoden vermieden worden wäre.
Wissen, glaube ich, auch nicht so viele.
Naja, ich glaube, dass das Wissen ist bestimmt da, aber die Bewertung dessen, ob das tatsächlich so ist, differiert von Anwender zu Anwender ganz gewaltig.
Machen wir einen eigenen Podcast zu. Bitte lass uns jetzt nicht da einsteigen.
Genau, und wie gesagt, das, wenn man das alles zusammenfasst, dann muss man eben sagen, die Behandlung hat eben nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden allgemein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen. Und was das heißt, hängt immer vom individuellen Einzelfall ab. Das setzt auch Ärzte in eine sehr hohe Verantwortung hinsichtlich ihrer Fortbildungsverpflichtung, weil der Bundesgerichtshof hat schon vor Jahrzehnten gesagt, also Ärzte müssen sich bis zur Grenze des persönlich Zumutbaren ständig auf dem laufenden Stand halten in dem Bereich, in dem sie tätig sind. Mhm. Und das reicht nicht aus, auch auf Leitlinien zum Beispiel nur zu rekurrieren. Leitlinien können extrem wichtige Erkenntnisquellen sein, aber auch die sind ja schon vom Zeitpunkt der Veröffentlichung zum Zeitpunkt der fraglichen Behandlung oftmals mehrere Jahre alt, wo sich was geändert haben kann. Und also es gibt im Prinzip keinen Kompass, wo man sich, sage ich mal, so rechtstreu verhalten kann, sagen muss, wenn ich das so mache, wie das da drin steht, dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Sondern das ist immer eine Frage wirklich des aktuellen Standes der medizinischen
und
Erkenntnisse.
Und auch der Umsetzung auf den individuellen Patienten, die Patientin mit Vorerkrankungen in einer besonderen Lebenslage. Das ist ja wirklich auch, was die Leitlinien sagen, ja nicht, mach das immer und für alle Patienten so,
im Gegenteil.
Sondern
also,
hier transportieren wir den wissenschaftlichen Kenntnisstand und bitte passt das an auf den Patienten, die Patientin, die jetzt vor dir sitzt.
Genau, also die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, die AWMF, verweist auch in jeder Leitlinie immer wieder darauf, das hier ist keine allgemeinverbindliche Empfehlung oder Vorgabe, sondern muss immer abgezirkelt werden, im konkreten Anwendungsfall. Und es kann sogar sein, dass von Leitlinien abgewichen werden muss. Mhm. So, und das macht das Ganze aber auch so schwierig, gerade in sehr besonderen medizinischen Situationen, wo auch ein besonders hohes Risiko besteht, meines Erachtens.
Ja. Ja. Aber wir wollen ja heute wirklich auch drüber sprechen, was passiert, wenn es schief geht, was passiert, wenn Behandlungsfehler geschehen sind, wenn die vorliegen oder auch, wenn ich die als Patientin, als Patient vermute, was kann ich dann tun? Mal ganz kurz vorab, was passiert, wenn ein wirklicher Behandlungsfehler vorliegt?
Also wenn ein Behandlungsfehler vorliegt, der kann ja auftreten im Rahmen der Risikoaufklärung, im Rahmen der Diagnostik, im Rahmen der Indikationsstellung, im Rahmen des Eingriffs. Und wenn es da tatsächlich also zu einem Fehler kommt, der zu einem Schaden führt letztendlich, dann zivilrechtlich gesehen entsteht ein Schadensersatzanspruch. Das Ganze kann auch strafrechtliche Konsequenzen haben, weil wir uns bei einem Heileingriff, der sozusagen dann nicht mehr rechtmäßig erfolgt, ist auch im Bereich der fahrlässigen oder gegebenenfalls sogar grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Körperverletzungen befinden. Das Ganze kann berufsrechtliche Konsequenzen haben, also das Kaleidoskop der Rechtsfolgen ist ein großes, aber das Spannendste für den und das Wichtigste für den Patienten als solchen ist natürlich die Frage nach dem Schadensersatzanspruch, gerade wenn wirklich gravierende Gesundheitsfolgeschäden aufgetreten sind, die in irgendeiner Art und Weise kompensiert werden müssen und eben auch Schmerzensgeldansprüche.
Aber lass uns vielleicht das Problem erstmal noch quantifizieren, weil ich höre das sehr häufig, also gerade auch in Diskussionen, wo Alternativmedizin wiederum in Anführungsstrichen eine Rolle spielt, dass ja angeblich in der herkömmlichen Medizin so viele Fehler gemacht werden. Wollen wir mal anschauen, wie groß das Problem ist?
Gib mir und gib unseren Hörerinnen und Hörern die Zahlen, ja.
War eine rhetorische Frage, wir haben das schon vorbereitet.
Das ist ja alles Wort für Wort geskriptet heute.
Nein, aber ich fand es tatsächlich selbst auch interessant, mal zu gucken, wie sieht es denn aus mit der Statistik dazu? Und wir haben für euch auch in die Shownotes gepackt zwei Quellen, und zwar einmal die statistische Erhebung der Gutachterkommission und Schlichtungsstelle der Ärztekammern und eine Statistik des medizinischen Dienst der Krankenkassen.
Genau, man hat sozusagen beide Seiten uns mal ganz bewusst angeschaut.
Ja. Und was ich interessant fand, dass es bei den Zahlen der Ärztekammern waren wir haben das Jahr 2018 angeschaut, weil da die Zahlenerfassung abgeschlossen war, rund 11.000 Behandlungen gab, bei denen ein Behandlungsfehler vermutet wurde oder werden konnte und den dann auch durch diese Gutachterkommission und Schlichtungsstellen bei den Ärztekammern im Hinblick auf die Arzthaftung bewertet wurden. Und der MDK hat noch einen Hauch mehr, nämlich 14.000 Fälle, die der begutachtet hat. Und das ist ja erstmal was, wo man sagt, wow, so richtig mega, mega viel ist das noch nicht.
Vor allen Dingen, wenn man es ins Verhältnis setzt, also über die Zahl war ich selber überrascht, aber sie ist relativ plausibel, dass nämlich die Bundesärztekammer im Rahmen der Auswertung angibt, dass es pro Jahr etwas über 1 Milliarde Arzt-Patienten-Kontakte in Deutschland gibt. Mhm. Und wenn man das dagegen setzt, gegen irgendwas zwischen 11.000 und 14.000 Fälle, ist das ja erstmal relativ wenig.
Ja, wobei man ja sagen muss.
Und das sind ja wirklich nur die Fälle, die man sich angeschaut hat.
Ja, klar, es gibt sicherlich auch viele Fälle, die nicht angeschaut werden, eben weil sie entweder nicht erfasst werden oder weil man sie nicht meldet, weil man vielleicht auch als Patient gar nicht weiß, wohin soll ich mich denn wenden oder wenn ich mich daran wende, wird es nicht ein riesiger Stress und Aufwand für mich, bin ich dann in der Beweispflicht, habe ich da überhaupt eine Chance? Und ich glaube, dass wir da auch wirklich ein bisschen hier in diesem Podcast Bewusstsein dafür schaffen dürfen, dass es solche Schlichtungsstellen gibt. Und wir haben deswegen euch auch die Links in die Shownotes gepackt, damit ihr da auch ganz sicher hinfindet, falls ihr das mal braucht.
Genau, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Wen gibt es als Ansprechpartner? Und zwar sowohl auf der Seite der Ärztekammern, auch bei den Krankenkassen und eben auch besonders für Patienten. Es gibt eine unabhängige Patientenberatung Deutschlands, die UPD. Du hast mir bei der Vorbereitung gesagt.
Ups. Also die heißt zwar UPD, aber ich habe gesagt UPS. Ich kenne die nicht.
Ja, ich kenne die sehr gut, weil Kolleginnen und Kollegen von der UPD im gemeinsamen Bundesausschuss als Patientenvertreter sitzen. Aber als Patient selber, als gesetzlich Versicherter, habe ich noch nie mit denen zu tun gehabt. Und das sind hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über ganz Deutschland verteilt regionale Vertretungen haben, wo man sich eben mit genau solchen Fragen hinwenden kann. Und das Bundesgesundheitsministerium hat eine sehr, sehr, sehr informative Seite dazu auch gemacht, nämlich zum Thema Patientenrechte insgesamt und verweist auch nochmal auf die unabhängige Patientenberatung Deutschlands, hat einen super Ratgeber Patientenrechte rausgebracht, zwar noch mit dem alten Gesundheitsminister Gröhe, aber es hat sich jetzt rechtlich zwischen Herrn Gröhe und Herrn Spahn nicht so wahnsinnig viel geändert. Das heißt, nur weil Herr Gröhe drauf ist, hat dieser Ratgeber, glaube ich, immer noch einen hohen informativen Wert. Auch das packen wir euch in die Shownotes.
Ja, und dazu hat uns auch jemand geschrieben, der einfach als Patient selbst mal in diese Bredouille kam. Und weil wir diesmal in diesem Podcast ganz bewusst keinen Gast eingeladen haben, weil wir gedacht haben, wir können eh diese ganzen Themen kaum selbst unterbringen, wollen wir aber hier zumindest eine Hörerinnen- oder Hörerstimme zu Wort kommen lassen. Uns wurde geschrieben, es gibt ein recht sensibles Thema, das aus meiner Erfahrung heraus für sehr viel Verwirrung unter vielen Menschen, mutmaßlich geschädigten Patienten sorgt. Nicht zuletzt aus Unwissenheit heraus oder aber vielleicht auch aus der falschen Angst vor dem Arzt oder dem Mythos der Unantastbarkeit oder der Unfehlbarkeit, ich kann das gar nicht aussprechen, eines Mediziners, dass eben Behandlungsfehler eines Mediziners und die daraus ableitbaren Rechte eines geschädigten Patienten nicht so gut angegangen werden. Jetzt ist dieser uns Schreibende selbst Opfer eines Behandlungsfehlers geworden.
Genau, dann zitiere mal weiter.
Ja, und nein, ich fand das sehr interessant, ja, auch wie offen uns geschrieben wurde. Und ohne jetzt weiter auf die Details einzugehen, ist da tatsächlich richtig gehandelt worden. Derjenige hat sich direkt an ein solches Schiedsgericht, an eine höhere Instanz der Ärztekammer gewandt, die sich dann tatsächlich auch diesem Sachverhalt annehmen muss, dann auch den Arzt damit konfrontiert. Also da ist man dann auch an diesem Punkt nicht mehr alleine.
Ja, man muss sagen, das ist so ein bisschen jetzt Wasser in den Wein. Selbst wenn Patientinnen oder Patienten den Weg zu diesen Schiedsinstitutionen finden, sind sie oftmals immer noch ein bisschen, sage ich mal, enttäuscht davon, dass das Ganze seine Zeit dauert. Wobei die Quoten, wenn man sich die statistischen Auswertungen anguckt, super gut sind. Also es werden fast alle Fälle, die im Jahr gemeldet sind, werden tatsächlich aufgerollt. Ja, leichtes Foreshadowing. Aber natürlich ist es ein sehr mühsamer Prozess, weil, wie gesagt, die Beantwortung der Frage, liegt ein Behandlungsfehler vor, ja oder nein, ist eben hochgradig komplex und kann eben nicht mal so eben in einer Sitzung mit einem Schriftverkehr hin oder her abgehandelt werden.
Ja,
und
aber ich glaube, dass in dieser Zuschrift, die wir bekommen haben, einfach Mut gemacht wurde, weil uns geschrieben wurde, ich musste auf wundersame Weise erkennen, dass viele Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die ich nicht als ungebildet bezeichnen würde, kaum bis keinerlei Wissen haben, wie sie bei einem vermutlichen Behandlungsfehler vorgehen können und sich selbst kaum Chancen auf eine Schadensregulierung einräumen und einem Mythos erlegen sind, dass man dagegen einen Arzt, einen Halbgott in Weiß sowieso keine Chance hat. Und als ich ihnen erzählt habe, wie man da vorgehen kann und welche Rechte man hat und welche Konsequenzen das auch haben kann, waren die positiv überrascht und auch teilweise völlig verwundert und haben sozusagen diese Machtlosigkeit und ja vielleicht auch diese Angst vor so einem einschüchternden, fachsimpelnden Arzt und auch dem System, das da dahinter steht, verloren. Und das fanden wir eben auch so einen tollen letzten Stups zu sagen, ja Mensch, ja, lass einen Podcast darüber machen, um diese Angst kleiner werden zu lassen, sich zu trauen, da auch zu sagen, Moment, ich fühle mich fehlbehandelt und ich möchte klären lassen, ob das tatsächlich auch passiert ist.
Das ist ja meines Erachtens auch eine der ganz wesentlichen Errungenschaften dieses Patientenrechtegesetzes, nämlich den Patienten, sage ich mal, aus der untergeordneten Rolle gegenüber, wie das der Hörer geschrieben hat, so dem Halbgott in Weiß rauszuholen, sondern als gleichberechtigten Vertragspartner darzustellen. Und natürlich gibt es ein großes Gefälle, denn es gibt einen riesen Vorsprung und eine Überlegenheit, was das Fachwissen angeht, auf der ärztlichen Seite. Aber daraus erwächst natürlich gleichzeitig auch eine ganz große Verpflichtung, den Patienten das in patientengerechter Sprache tatsächlich zu vermitteln. Und das Gesetz sagt auch, der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung und soweit erforderlich im Verlauf sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände zu erläutern. Und dieses in verständlicher Weise macht natürlich klar, der Patient hat einen Anspruch darauf, nicht nur, dass er monodirektional irgendwas als Information vorgesetzt bekommt, sondern er hat auch ein Recht darauf, dass er das verstehen kann und entsprechend auch in eine Lage versetzt wird, dann gegebenenfalls sogar den Behandlungsprozess durch Entscheidungen mitgestalten zu können.
Naja, zumal ich als Patientin ja viel näher an meinem Körper dran bin, sehr viel mehr weiß, was mir fehlt, wo ich Schmerzen habe, wie sich die Schmerzen anfühlen. Das heißt, in gewisser Weise ist der Arzt oder überhaupt jeder Therapeut, jede Therapeutin auch von Patientin abhängig. Und insofern ergibt sich da eigentlich im besten Fall eine Art Komplizenschaft, diesen Fall gemeinsam zu lösen und nicht ein Gegeneinander.
Ja, das ist ja dieses klassische Shared Decision Making, was gerade bei längeren Behandlungsstrecken unabdingbar ist. Also wo es eben nicht mehr nur so geht, ach ja Gott, Sie haben das und das, Medikament X hilft, geht zur Apotheke, sondern wo man den Patienten wirklich mitnimmt und auch gegebenenfalls über eine längere medizinische Betreuungsstrecke begleitet. Das funktioniert zunehmend sehr, sehr, sehr gut, wenn man sich die Bereiche der Onkologie anguckt, wo natürlich aufgrund der Schwere der Erkrankung Patienten sowieso wenn sie mit Krebs konfrontiert sind, in einer ganz, ganz schwierigen psychischen Verfasstheit sind. Aber auch zunehmend tatsächlich, wenn es gute onkologische Angebote sind, wirklich mitgenommen werden. Wir haben uns dabei mit Jutta Hübner darüber unterhalten. Das fand ich unglaublich faszinierend, wie sie das geschildert hat. Und da ist man natürlich schon sehr, sehr...
Bekannte Onkologin.
Ja, da ist man schon viel weiter als noch vor 10 oder 15 Jahren, wo sich gerade auch diese Patienten extrem hilflos gefühlt haben.
Ja, aber ich
das
glaube...
Das Problem steigert sich natürlich auch aus anderen Gründen.
Ja, ja, also ich denke halt, manchmal glaube ich, wir sind tatsächlich doch noch nicht so weit, wie wir gerne wären, oder wir sind es nur in sehr speziellen Bereichen. Ich denke, für viele Patienten, Patientinnen ist schon schwierig, aus dem Kauderwelsch der Ärzte, die dann mal mit lateinischen Fachbegriffen oder irgendwelchen Abkürzungen um sich werfen, die dann zwar irgendwann einen Arztbrief schreiben, aber davon versteht man die Hälfte nicht, zu verstehen, was habe ich denn eigentlich? Und da finde ich super gut, dass es tatsächlich eine Seite im Internet gibt, die genau so heißt, washabich.de. Das ist ein tolles Projekt von ehrenamtlich tätigen Medizinern, Medizinstudenten, die, wenn man den Arztbrief oder irgendwelche Befunde, die man hat, dorthin schickt, einem erklären, so wie du sagst, in verständlicher Weise mit Zeit und auf Augenhöhe, was habe ich denn eigentlich? Dann kann ich ja auch selbst erst verstehen, was muss mit mir geschehen, welche Behandlungsoptionen sehe ich für mich selbst. Vielleicht verstehe ich auch die Perspektive besser. Und das ist, glaube ich, sowas, was auch noch nicht viele kennen. Also nutzt auf jeden Fall diese Seite washabich.de. Ja. Auch vielleicht mal den Eltern oder auch den Großeltern davon erzählen, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen noch so ein Generationending. Wir sind vielleicht eher mal schnell am Googlen und checken, was das vielleicht heißen könnte. Aber gerade für ältere Patientinnen und Patienten ist das oft noch schwerer. Und das ist auch eine ganz wichtige Seite.
Ja, also ich finde das Projekt auch ganz, ganz großartig, als ich da vor ein paar Jahren zum ersten Mal von gehört habe. Ich glaube, das ist initiiert worden. Ich korrigiere mich in der nächsten Folge, wenn es falsch ist. Ich glaube wirklich von Medizinstudentinnen und Studenten, die das ehrenamtlich gemacht haben, tolle Förderpreise bekommen, was schön ist. Aber das ist wirklich eine ganz wichtige Arbeit, die dort geleistet wird. Und wir hatten uns auch im Vorfeld schon mal auch, ja, mit diesen ganzen Herausforderungen befasst, denen sich eine Patientin, ein Patient gegenüber sieht, wenn sie erstmal in so einem medizinischen Prozess irgendwie drinsteckt. Und da haben wir gesehen, das Problem ist schon vernünftig aufzuklären. Das Problem ist, dass das Ganze vernünftig dokumentiert wird. Und wenn wir uns heute die strukturellen Voraussetzungen im Gesundheitswesen angucken, wir hatten in der Pflegefolge, haben wir es ja wirklich hautnah auch aus der Praxis erfahren, Zeitmangel, Bürokratisierung, Technologisierung, der ständige Fortschritt, der berücksichtigt werden muss, die Arbeitsbedingungen, das verdichtet natürlich dieses ganze medizinische Szenario, wo es umso mühsamer ist, dass der Patient dann eigentlich immer noch so seinen Platz dort findet und dass er sich wirklich mitgenommen und wertgeschätzt fühlt.
Ja, ich glaube, noch lange bevor ein Schaden passiert ist, kann man sich schon durch die Medizin schlecht behandelt fühlen.
Das ist ein krasser Satz, den ich aber genauso unterschreiben würde, weil das ist auch genau die Abgrenzung, sage ich mal, zwischen Recht und Medizin. Ich muss gar nicht erst sozusagen einen Schadensersatz bejahen oder einen Schaden feststellen, bevor ich schon von schlechter Medizin sprechen kann. Diese ganzen Veränderungen sind aber auch die Gründe, du hast ja die Zahlen von den Schlichtungsstellen und vom MDK genannt, das sind auch die Gründe, warum über die letzten Jahre insgesamt, also es gab immer wieder ein paar Schwankungen, aber die Zahl der Behandlungsfehler, zumindest die der Begutachteten und die vor Gericht verhandelt worden sind, angestiegen sind. Also Medizin wird immer komplexer, das Wissen ändert sich exponentiell und aber eben auch die Bewusstseinsschaffung vom Patienten, nicht machtlos zu sein, nämlich Stichwort Halbgott in Weiß, das hat sich alles geändert und deswegen hat man tatsächlich, wenn man nochmal auf die Zahlen zurückkommt, in den letzten Jahren, also ich vergleiche, also sag mal von vor 20 Jahren bis heute, hat man doch einen deutlichen Anstieg dieser Fälle.
Ja, und man sieht ja auch, oder das hat mich zumindest beruhigt, man kann das nicht nur melden und dieser Schlichtungsstelle vortragen, sondern das wird tatsächlich auch bearbeitet und in vielen Fällen auch bejaht. Also es ist nicht so, dass man da keine Chance hat. Wir hatten uns hier mal nochmal die Fälle von 2018 angeschaut von den Ärztekammern. Da sind immerhin 1817 Fälle dann bejaht worden. Und zwar sowohl, was einen Risikoaufklärungsmangel betrifft. Nein?
Ja, fast. Also es sind ungefähr 1.500 Fälle, wo gesagt wurde, Behandlungsfehler oder Risikoaufklärungsmangel, ja. Und der war auch kausal für den Schaden. Weil das muss man wirklich nochmal sich genau angucken. Es gibt eben auch Fälle, wo gesagt wird, jawohl, es gab einen Behandlungsfehler, es gab auch einen Risikoaufklärungsmangel. Aber der Schaden, der am Ende entstanden ist, der ist nicht aufgrund dieses Fehlers entstanden. Wenn man es ins Verhältnis setzt, 11.000 Fälle 2018 wurden von den Kommissionen begutachtet, 1.500 Fälle bejaht, das sind, Gott, Juristen und Rechnen schwierig, was, 12-13%? Das ist schon eine relevante Anzahl.
Ja, es ist natürlich aber auch so, wenn der Schaden erstmal passiert ist, wird er durch diese Bejahung ja auch nicht wieder gut. Und ich glaube, dass auch die Gründe für solche Behandlungsfehler unglaublich zahlreich sind. Das kann eine falsche Diagnostik sein, eine falsche Indikationsstellung. Es können natürlich auch gerade bei operativen Eingriffen oder überhaupt bei Eingriffen auch handwerkliche Fehler sein. Es gibt auch unnötige Eingriffe. Ich habe da immer noch aus meinen Studienzeiten diese Exploration des Kniegelenks oder sowas in Erinnerung, wo man einfach mal geguckt hat, wie auf so einem Sightseeing-Trip, ach Mensch, da sind ja kleine Gelenkstörungen, ist ja hübsch. Da haben wir wieder zugemacht und dann vielleicht nochmal operiert. Also es gibt natürlich auch richtig viel Quatsch und überflüssige Operationen, überflüssige Eingriffe. Es gibt natürlich auch die falschen Medikamente, wobei wir vielleicht an der Stelle nochmal einen kleinen Zwischenpunkt machen sollten. Auch richtige Medikamente können Nebenwirkungen haben, die jetzt aber nicht als Behandlungsfehler gelten. Ich sag mal ganz lapidar, mein Lieblingssatz ist ja immer so ein bisschen, keine Wirkung ohne Nebenwirkung.
Ganz genau, also Nebenwirkungen oder generell Risiken gehören ja zu jedem medizinischen Eingriff mit dazu. Das ist, wie gesagt, der berühmte Beipackzettel, wo ich mit meinen Großeltern über Stunden diskutiert habe, dass das, was da drin steht, natürlich aus irgendwelchen Gründen sein muss. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie das alles bekommen, was dort aufgelistet ist, doch eher gering ist. Aber eben gleichzeitig muss darauf hingewiesen werden. Es ist mit Nebenwirkungen genauso, dass es eben auch wie mit Operationsfolgen oder eben auch potenziellen Schäden, die auftreten können in wenigen Fällen, da muss eben drüber aufgeklärt werden. Das ist die Risikoaufklärung, die ist ganz wichtig, hat aber mit einem Schaden als solchem überhaupt nichts zu tun. Genauso wie, du hast das Beispiel der Knieexplorationen erwähnt, wenn ich das begründen kann, warum ich da in das Knie reinschaue, dann kann man sich natürlich immer noch fragen.
Weil ich es gut abrechnen kann.
Das ist natürlich die böse Sicht der Dinge. Wenn ich einen medizinischen Grund habe, dann bin ich auch ganz weit weg natürlich von irgendeinem geltend zu machenden Schaden letztendlich. Aber man ist in einem ganz anderen Bereich, zu dem kommen wir gleich, auf den freue ich mich auch sehr, weil das auch einer der ganz wesentlichen Punkte ist, was nicht gute oder schlechte Medizin ausmacht, nämlich das Thema Übertherapie.
Mhm. Ne? Ja, ich will vielleicht noch eine Sache sagen, die mein Hausarzt immer total toll macht, gerade in so Aufklärungsgesprächen, wenn es ganz schnell geht, natürlich auch leider immer zu wenig Zeit ist, der schreibt immer einen kleinen Zettel und macht darauf Notizen. Was habe ich? Schreibt nochmal die Diagnose auf oder auch vielleicht Differentialdiagnosen, gibt Ideen, was vielleicht weitere Fachärzte abklären können und schreibt auch, was ich selbst tun kann und was er als Behandlung empfehlen würde. Und das finde ich allein schon so toll, dieses, das kannst du tun, das kann ich tun.
Würde ja nicht bei washabich.de anfangen. Also das ist ja die Analogform.
Ich glaube, der wurde da ausgebildet. Aber das ist wirklich auch eine tolle Sache, weil ich denke, jeder kennt es, man ist im Arztzimmer gestresst, man hat vielleicht gerade noch die körperliche Untersuchung gehabt, weiß, man muss gleich weiter zur Blutabnahme. Der Arzt springt vielleicht auch nur kurz herein. Und das ist ja auch was, vielleicht gerade, wenn man auch eine schwere Diagnose gesagt bekommen hat, wo man auch in einem totalen Stress ist und vielleicht nicht so aufnahmefähig, wie man sonst ist. Und dann hilft so ein Zettel oder ein kleines Schriftstück, was ich mitnehmen kann, was ich mir nochmal in Ruhe durchlesen kann, was ich vielleicht auch mit meinen Angehörigen besprechen kann, enorm, um irgendwie zumindest im Nachgang dann gewisse Klarheit zu schaffen.
Ja, super Idee. Mein Hausarzt hat das noch nicht gemacht, aber ich muss auch gestehen, ich bin so ein...
Du gehst ja nie...
Ich muss selten, also sehr selten.
Du kannst ja hier gar nicht mitreden.
Ich glaube, die einzige
du gehst Arzt, ja nur ins Medizinsystem.
Der einzige
und nicht
Arzt, den ich regelmäßig sehe, ist mein Zahnarzt, aber ja, Hausarzt in der Tat zur Grippeimpfung. Ja, das war's dann aber auch schon. Ich klopfe mal hier auf Holz.
Also du leidest dann jedenfalls nicht unter Übertherapie, das Thema, über das wir jetzt als nächstes sprechen wollen.
Was für eine großartige Überleitung, ja.
Ja, ich bin auf dieses Thema auch besonders sensibel, weil ich einfach denke, darüber wird noch zu wenig gesprochen. Und es gibt aber zumindest viele Ärzte, die darüber aufklären und auch Ärzte, die tolle Bücher dazu schreiben.
Du greifst jetzt mal kurz runter.
Ich hole mal eins. Zufälligerweise habe ich gerade
ein
eins.
Buch, ja.
Und zwar geht es in diesem Buch, ich lese mal ein bisschen was vom Klappentext vor. In deutschen Kliniken wird operiert, katheterisiert und bestrahlt, was die Gebührenordnung hergibt. Ein rentables Geschäft. Gerade am Lebensende, wenn mit den Mitteln der Apparatemedizin, obwohl kein Therapieerfolg mehr zu erwarten ist, das Geschäft weiterläuft, ist das nicht nur ein ethisches Problem. Ich habe das ein bisschen frei interpretiert. Jedenfalls stammt dieses Zitat von dem Buch Patient ohne Verfügung, das Geschäft mit dem Lebensende von Dr. Matthias Töns. Große Leseempfehlung, ist auch ein Spiegel-Bestseller gewesen, ist halt jetzt nicht so das mega angenehme Thema, aber ich glaube, das Thema Übertherapie geht jeden von uns an, nicht nur am Lebensende. Und Stichwort für dich vielleicht als Jurist war auch Verfügung, das Patientenverfügung. Verfügung.
Genau, also ich habe erstmal ein bisschen gezuckt bei der Gebührenordnung, weil im Krankenhaus wir natürlich über das Krankenhausentgeltgesetz und die Pflegesätze abrechnen, aber okay, das nur als kleine Randnote an die juristischen Hörerinnen und Hörer dieses wunderbaren Podcasts. Wir haben es gemerkt. Nein, aber es ging natürlich auch sofort eine Lampe an beim Stichwort Verfügung. Auch das Thema ist von Hörerinnen und Hörern an uns herangetragen worden, nämlich Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Wir haben das auf dem Schirm. Das ist ein extrem wichtiges, großes, rechtlich hochkompliziertes Thema, dem wir gerne eine ganz eigene Folge widmen würden. Und Dr. Töns, würde ich sagen, provokante These. Man wird sich am Ende gegen so eine Überversorgung am Lebensende eigentlich nur schützen können mit einer sorgfältig verfassten Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht. Wie gesagt, das machen wir in einer der nächsten Folgen. Aber ich würde jetzt noch gerne mal zurückkommen auf das Thema Überversorgung als solches. Mhm. Ist das Problem wirklich so groß oder war das nicht so ein schöner Kicker für einen Spiegel-Bestseller? Provokante Gegenthese.
Nein, ich denke, dass es ein Riesenthema ist und ein noch viel zu wenig beachtetes Thema. Ein Medizinjournalist und selbst auch Arzt, der sich viel damit beschäftigt hat, ist der SZ-Journalist Werner Bartens, der darüber auch Bücher geschrieben hat. Ich erinnere mich an Heillose Zustände von ihm, ist schon ein bisschen älter, aber er schreibt auch immer wieder Artikel, gerade in der SZ, darüber, wie zu viel Medizin schadet, wie Überdiagnostik, Übertherapie schaden. Und das ist, glaube ich, auch was, wo man denkt, ist doch eigentlich toll, wenn man zu viel Medizin kriegt, aber zu viel ist nicht die bessere Medizin.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis vorweg und das gilt, glaube ich, nicht nur für jeden Einzelfall, wo es um eine Dosierung eines Medikaments geht, wo man aber Paracelsus sagen könnte, die Dosis macht das Gift, sondern es ja durchaus ganze Leistungsbereiche gibt, wo man sich die Frage stellen muss, ist das sinnvoll? Und wir haben mal so ein paar Studien uns angeschaut, also das IGIS-Institut aus Berlin hat im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung eine große Studie durchgeführt zur Frage der Überversorgung und die haben eine Vielzahl an medizinischen Leistungen herausgearbeitet, die nach ihrer Auffassung nach häufig unnötigerweise durchgeführt werden. Also da gab es Beispiele wie 70.000 Schilddrüsenoperationen, wobei bei 90% der Eingriffe keine bösartigen Veränderungen vorliegen. Oder, und dann mit einer besseren Diagnostik, das ist deren Conclusio, eben viele dieser Operationen vermieden werden können. Und bei Eierstock-OPs hat man einen Verdacht auf eine bösartige Erkrankung oder die Bestätigung des Verdachts nur bei jeder 10. operierten Frau. Das heißt auch.
Muss man natürlich auch sagen, es gibt auch andere Gründe, eine Schilddrüse oder die Eierstöcke zu operieren. Das muss nicht immer gleich Krebs sein.
Deswegen muss man sich das genau anschauen. Aber gerade bei den Eierstock-OPs wurde auch gesagt, es kommt eben auch zu vielen unnötigen OPs, weil vielen Frauen ohne Risiko einfach ein Screening empfohlen wird, obwohl das eben ganz klar auch gegen Leitlinien der einschlägigen Fachgesellschaft verstößt. Und wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Das ist jetzt aber meine persönlichen 5 Cent, was Studien der Bertelsmann Stiftung als solcher angeht, weil man dann ein gewisses Eigeninteresse manchmal auch nicht ganz von der Hand weisen kann. In diesem Fall muss ich aber wirklich sagen, das ist extrem gut gemacht, was das IGIS da im Auftrag der Bertelsmann Stiftung erarbeitet hat. Auch das ist etwas für die Shownotes, weil es wirklich mal eine extrem fundierte und tiefgehende Analyse ist mit ganz vielen Leistungsbereichen und auch Handlungsempfehlungen. Auch was ich so irre fand, sind auch die regionalen Unterschiede. Ne? Mhm. Warum also in Norddeutschland, also ich muss es mal ein bisschen rumspinnen, irgendwie viel weniger Hüft-OPs gemacht werden als im Süden, es dafür irgendwie doppelt so viel Kaiserschnitte gibt. Das ist ja medizinisch nicht zu erklären. Ja. Das sind ja Ergebnisse von Strukturen, aber am Ende steht ja immer ein einzelner medizinischer Behandlungsfall, der dann eben rauskommt aus Gründen, die nichts mit Medizin zu tun haben.
Ja.
Und das ist, glaube ich, diese Mechanismen, die sind in dieser Studie einfach sehr, sehr gut rausgearbeitet worden. Auch was für die Shownotes.
Ja, auch was für die Shownotes ist aber das, die Gegenbewegung,
ja.
Das Gegenkonzept, würde ich mal sagen, weil das ist natürlich auch Ärztinnen und Ärzten aufgefallen, dass da teilweise, ja, ich will mal sagen, im schlimmsten Fall Schindluder getrieben wird, im besten Fall auch so eine Art Over-Defensive-Haltung, man lieber nochmal eine Diagnostik oder einen Eingriff mehr macht, wie vielleicht auch hier, aber wir nehmen mal prophylaktisch, wie bei meiner Freundin, die ich am Anfang erwähnt habe, mal den Blinddarm raus, dann kann er sich auch nicht mehr entzünden und wir machen mal noch diese und jene Diagnostik, um das auszuschließen und so weiter. Kann natürlich echt gut gemeint sein, kann auch manchmal vielleicht was entdecken, was man vorher noch nicht in der Differentialdiagnose drin hatte. Also ich will das nicht per se verdammen, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man gut überlegt, was will ich tun, was muss ich tun, was ist sinnvoll. Und dafür gibt es in Englisch einen sehr schönen Begriff und auch eine schöne Seite, die heißt Choosing Wisely. Und da sind mittlerweile mehr als 60 medizinische Fachgesellschaften aufgelistet oder die über 500 Verfahren aufgelistet haben, die eigentlich tatsächlich wirklich unterbleiben sollten. Irgendwelche unnötigen Bluttests oder Biomarkerbestimmungen, irgendwelche Hirnscans, nachdem man mal gestürzt ist. Ganz schlimm finde ich auch immer die Verordnung von Antibiotika bei viralen Infekten. Antibiotika helfen nicht gegen Viren. Oder wie ich vorher schon gesagt habe, diese Gelenkspiegelungen zur Orientierung und vieles, vieles andere mehr. Und die Idee ist wirklich, Patientinnen und Patienten vor einer Überversorgung zu schützen. Und stattdessen vielleicht eher mal mit dem Patienten in Ruhe zu sprechen. Und in vielen Ländern ist dieses Konzept schon sehr erfolgreich eingeführt worden, findet auch in Deutschland bei der AWMF Beachtung und ist dort auch extra erwähnt, auch wirklich empfohlen.
Gemeinsam klug entscheiden heißt
ja,
das auf Deutsch.
Genau, ja.
Was ich auch sehr schön finde.
Ja. Und das haben wir euch auch in die Shownotes gepackt, weil man da, glaube ich, selber auch immer mal drauf gucken kann, wie sieht es denn aus, was kann ich klug entscheiden bei den Dingen, die mit mir geschehen sollen.
Ja, und gemeinsam. Ne? Also, dass man eben nicht nur abhängig ist von einer ärztlichen Entscheidung, sondern das wirklich als Patient eben auch sich selbst bestärkt fühlt, hier mitreden zu können und mitreden zu wollen.
Ja, ich glaube auch tatsächlich ich habe mal eine Kolumne auch bei Spektrum drüber geschrieben, über dieses Arzt-Patienten-Verhältnis, das zu einer Komplizenschaft wird, einem gemeinsamen Miteinander auf Augenhöhe, sodass es auch nicht, wie jetzt hier zum Beispiel bei meiner Freundin geschehen, ich muss leider nochmal drauf zurückkommen, dieses von oben herab diktiert werden. Jetzt nehmen Sie mal das, jetzt machen Sie mal das, jetzt gehen Sie mal zu dem und dem Facharzt und man sagt eigentlich nur noch, und dann macht man es aber doch, weil man sich ja auch irgendwie nicht schuldig fühlen möchte, weil man auch nichts verpassen möchte, weil man vielleicht in Sorge ist. Es kommt zu so einem Facharzt-Turfing und einer Überdiagnostik.
Den Begriff habe ich auch von dir gelernt.
Man turft Patienten weiter, so ein fieser Klinikbegriff eigentlich. Ja. Aber es passt, glaube ich, manchmal, dass man einfach sagt, okay, ich kann nichts finden, auch schiebe ich einfach mal weiter, dann habe ich das Problem, in Klammern, den Patienten, die Patientin vom Tisch. Und das ist natürlich auch so ein Fall, wo einem nicht direkt geschadet wird. Keiner dieser Ärzte, der Ärztin möchte einem ja was Böses, aber man fühlt sich eben auch nicht gut behandelt. Man fühlt sich durchgeschleust, man fühlt sich degradiert zu einem Fall, zu einer Nummer, zu einem Problem. Und das ist eben ganz absolut das Gegenteil von guter Medizin.
Ja, wobei, ich will noch mal kritisch einwenden oder so als Gegenargument einwenden, die Einbindung mehrerer Ärztinnen und Ärzte kann ja eine hochsinnvolle Angelegenheit
natürlich
sein. Also Stichwort Zweitmeinungsverfahren, das ist eine große Debatte auch im Gesundheitswesen gewesen. Der gemeinsame Bundesausschuss hat dazu eine eigene Richtlinie auch erlassen, in welchen Fällen, gerade bei sogenannten planbaren Eingriffen, also jetzt nicht irgendwelche akuten Notbehandlungen, sondern bei planbaren Eingriffen, die Patienten die Möglichkeit haben, neben der ersten Meinung sozusagen noch eine unabhängige zweite Meinung zu bekommen. Und das Ziel ist eben ganz klar, dass medizinisch nicht notwendige Indikationsstellungen vermieden werden sollen und einfach für den Einzelfall die beste Behandlung auch tatsächlich detektiert wird. Und das ist, ich glaube, das ist auch so ein Bewusstseinswandel in der Ärzteschaft, dass das keine Kritik ist an der eigenen Tätigkeit, wenn der Patient sagt, Vielen Dank, dass Sie sich das angeschaut haben. Ich würde gerne noch mal eine zweite Meinung einholen.
Das wirft aber ein bisschen das Konzept durcheinander, dass man als Patient, als Patientin ja schon fast davon ausgehen muss, man geht zu drei Ärzten und hat 5 Meinungen. Das wird dann ja auf 2 runterreduziert. Da können wir alle nicht mit umgehen, fürchte
ich. Ja, ich glaube, das bedarf tatsächlich auch eines Empowerments der Patienten als solcher. Einen wirklichen Kultur- und Bewusstseinswandel.
Ja, ich will mich da auch gar nicht drüber lustig machen. Ich finde es zum Beispiel super, dass es auch vom Deutschen Krebsinformationsdienst diese freiwillige Initiative gibt, dass ich dort meine Krebsdiagnose, meinen Befund, meinen Arztbrief einreichen kann und mit denen besprechen kann, dort auch eine qualifizierte Zweitmeinung zu einem onkologischen Befund und einer Krebsdiagnose bekomme, was ja immer auch wirklich eine existenzielle oder existenziell bedrohliche Diagnose ist. Und deswegen glaube ich, es gibt die Möglichkeit, das haben wir gesehen, sich kompetente Beratung und Hilfe zu holen, vielleicht auch tatsächlich zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Der Patient kann ja durch einen Arzt, eine Ärztin nicht in eine Behandlung gezwungen werden. Man hat selbst immer das Recht zu sagen, das möchte ich, das kann ich mir vorstellen, das nicht oder ja, nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
Genau.
Das ist immer eine Empfehlung.
Ja, also zu diesem Aspekt, man kann als Patient immer sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich komme nochmal zurück auf diese Patientenverfügung. Wenn man sich so durch juristische Datenbanken pflügt, um sich auch mit Rechtsprechung auseinanderzusetzen, die sich mit der Frage auch von Überbehandlung befassen. Es gibt ein sehr bedeutendes Urteil vom Bundesgerichtshof, was sich genau mit einer solchen Frage befasst hat, wo nämlich ein dementer Patient mit einer Sonde ernährt wurde. Es kam dann auch zu Folgeschäden. Der ist dann irgendwann verstorben. Sein Sohn hat den Schadensersatz und Schmerzensgeldanspruch für seinen toten Vater dann eingeklagt und am Ende der Bundesgerichtshof gesagt, nee, die Entscheidung über Leben und Tod hier in Abwägung zu einer medizinischen Behandlung ist hier überhaupt nicht statthaft. Es gab keine Patientenverfügung. Jakob Simmerk hat in der Zeit dazu einen super Artikel geschrieben, die nochmal dieses gesamte Dilemma Überversorgung am Lebensende und fehlender eigener Wille darstellt. Das wollte ich nur nochmal so ein bisschen dagegen setzen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man sich auch wirklich verdeutlichen muss. Man sollte sich Gedanken darüber machen zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich noch geht.
Ja, auf jeden Fall. Und zu all den Zeitpunkten, wo man das selbst entscheiden kann und darf man das auch entscheiden.
Ja, genau.
Oder sagen, das möchte ich mir nochmal überlegen oder da frage ich lieber nochmal zum Beispiel bei so einer Zweitmeinungsstelle nach. Dafür hat ja, glaube ich, auch das Patientenrechtegesetz, jetzt sage ich es richtig, wirklich eine enorme Verbesserung gebracht.
Ja, es ist einfach ein Bewusstseinswandel, der dadurch zumindest initiiert worden ist. Das dauert sicherlich noch, bis das wirklich flächendeckend im Bewusstsein angekommen ist.
Ja, und ich glaube auch wirklich in der Versorgung und tatsächlich auch im Bewusstsein auf beiden Seiten, auf Patientenseite, auf Ärzten-Therapeutenseite.
Ja.
Ich glaube, es braucht noch ein bisschen. Vielleicht können wir ein bisschen Bewusstsein durch diesen Podcast schaffen.
Ja, dazu noch, da freue ich mich schon seit vielen Jahren drauf. Es gibt tatsächlich eine Regelung im Krankenversicherungsrecht, die fast niemandem bekannt ist und ich glaube, die passt hier heute super gut. Denn ich glaube, zu einem aufgeklärten Patienten gehört ja nicht nur die Einbindung in die Behandlung als solcher, sondern auch am Ende zu gucken, was ist eigentlich gemacht worden. Das ist bei Privatpatienten immer eine relativ einfache Sache. Die kriegen nämlich eine Rechnung, wo die gesamten Gebührenpositionen eben aufgelistet sind. Bei gesetzlich Krankenversicherten ist das nicht so. Und viele sagen, Herrgott, ich weiß ja überhaupt nicht, was da letztendlich erbracht und abgerechnet worden ist. Es gibt aber eine ganz einfache Möglichkeit, dass auch gesetzlich Versicherte das bekommen. Nämlich, die haben einen Anspruch auf eine sogenannte Patientenquittung. Und zwar, entweder kann man die direkt vom Arzt bekommen. Ich glaube, gegen Gebühr von 1 Euro pro Quartal, müsste ich nochmal gucken.
Plus Portokosten?
Ja, plus Porto. Oder man kann sich die Aufstellung auch durch die Krankenkasse direkt anfordern lassen. Das ist durchaus eine spannende Kiste, sich mal als gesetzlich Krankenversicherte, und das sind ja immerhin 90% der Menschen in Deutschland, sich anzuschauen, was ist denn tatsächlich dort im Einzelnen gemacht worden. Also jetzt mal, wenn es über reine Routinen, also Grippeimpfungen etc. pp. Geht, sondern komplexere Eingriffe, da kann das schon sehr spannend sein, sich mal anzugucken, was ist mit mir eigentlich gemacht worden, um dann eben aus dem Bewusstsein zu kriegen, bin ich denn überhaupt in diesem Prozess anständig eingebunden worden?
Also du meinst, wenn man sich schon nicht so gut behandelt fühlt, dann weiß man jetzt wenigstens, was es gekostet hat, oder?
Ah, Jockey. Nein, aber ich meine, das gehört ja alles zusammen. Also im besten Fall hat man sich ja gut
gehört behandelt. Gehört ja auch gefühlt. Einfach zur Selbstbestimmung und zur Aufklärung
absolut.
Dazu.
Natürlich, das ist wie im Restaurant. Ich will nicht nur wissen, was ich gegessen habe, sondern auch, was es gekostet hat am Ende. Ne? Und mich dann gegebenenfalls beschweren zu können, wenn es nicht gut war.
Ja, oder wenn du nicht das bekommen hast, was dir versprochen wurde. Also genau. Das ist ja wirklich auch...
Ja, wenn es dann eben doch nicht die, nicht der Steinbutt, sondern das Pangasius-Filet gewesen ist oder sowas, ja.
Lass uns mal zum Ende kommen, zumindest ja. So langsam. Ich hatte in der Vorbereitung noch einen tollen Artikel mit Jeanne Turczynski gelesen, die Reporterin, Medizinwissenschaftsreporterin für den Bayerischen Rundfunk ist. Und sie hat auch ein Interview dazu gegeben. Und sie sagt ganz am Ende, ich hoffe, dass wir eine Medizin bekommen, die nicht so Technik und Ökonomie fixiert ist, sondern sich wieder mehr auf den Patienten, die Patientin besinnt. Dass wir ausreichend Ärzte, Ärztinnen und Krankenhäuser mit Bedingungen haben, die den Patienten Ruhe finden lässt, um genesen zu können. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, weil nicht immer weiß man, was man hat. Nicht immer findet man was. Nicht immer hat man was. Manchmal fühlt man auch etwas, was man keiner Diagnose, keinem körperlichen Korrelat zuordnen kann.
Ja, auch das.
Und ich finde, das muss man in gewisser Weise auch akzeptieren. Es gibt nicht immer eine gute Diagnose, es gibt nicht immer eine Behandlungsmöglichkeit oder keine so richtige. Ja. Also gerade bei so ein bisschen schwierigen Diagnosen, wie ich sage, zum Beispiel ein Reizdarmsyndrom, eine leichte depressive Verstimmung. Es ist oft schwierig, da mit gut umzugehen und auch zu akzeptieren, da kann man nicht viel oder auch manchmal nichts machen.
Da schließt sich ja der Kreis zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass nämlich das, was in einer ärztlichen Behandlung passiert, eben nicht der Erfolg immer sozusagen am Ende steht, sondern das ist eben die Behandlung als solches. Und eine Behandlung kann tatsächlich, die ja ganz komplex ist, auch darin bestehen zu sagen, wir können nichts tun.
Das heißt aber nichts, dass wir nichts tun können. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Auch das ist der palliative Gedanke. Wir können begleiten, wir können Symptome lindern, Beschwerden lindern. Wir können aber auch einfach menschlich an die Hand nehmen und sagen, ich bin für Sie da. Sie sind nicht allein. Wir lassen Sie nicht alleine.
Das ist ganz
Weil
wesentlich.
Ich höre ganz häufig in Alternativmedizin-Diskussionen, ich war aber austherapiert. Wir lassen Patienten nicht alleine. Das wäre zumindest mein Wunsch, dass man da auch nicht irgendwie so ein schwarzes Loch kreiert, in das man verzweifelte Menschen hineinschubst und sagt, Pech, die Medizin hat eben noch nichts gefunden. Trotzdem müssen wir eben manchmal akzeptieren, dass die Medizin noch nichts gefunden hat und das auch ehrlich ansprechen und nicht immer weiter diese Verlegenheit sozusagen, da können wir nichts tun, ich weiß nicht genau, wie ich Ihnen helfen kann, es gibt kein Medikament, keine erprobte Behandlung dafür, dass wir nicht in dieser Not sozusagen dazu übergehen, in so einen Aktionismus zu verfallen, immer weiter zu diagnostizieren, zu therapieren, den Patienten von A nach B zu schleifen und ihm auf dem Weg trotzdem zu verlieren.
Das ist schon fast ein Schlusswort, oder? Also fast.
Fast. Also ich denke wirklich, wichtig ist so ein bisschen ganz banale, wie soll man sagen, so Sprüche wie weniger ist mehr, Ehrlichkeit ist Trumpf. Das sind so Sachen, ich glaube, das ist uns in der Medizin ein bisschen verloren gegangen.
Dann sollte man das wiederfinden. Und ich meine, da arbeiten ja jeden Tag zigtausende Menschen dran, einfach auch für das Wohl aller Patientinnen und Patienten. Und was ich immer so wichtig finde, ist, dass man das sowohl vom System her begreift und diese Probleme sich annimmt, aber am Ende auch immer wieder zurückkommt und diese Patientenperspektive und Patientinnenperspektive einnimmt, die sich ja mit ganz individuellen Problemen wirklich hilfesuchend an jemanden wenden, von dem sie hoffen, dass er ihnen irgendwie helfen kann. Also sie nicht vielleicht heilen kann, aber ihnen wirklich helfen kann. Und das, was du gerade beschrieben hast, wäre an Hilfe ja schon so viel wert. Und das sollte eigentlich dann, wenn man wieder auf die systemische Ebene hochgeht, ja auch irgendeine Entsprechung in diesem System finden können. Nämlich Platz für und Zeit für den Patienten, damit es eben zu einem guten Miteinander kommt tatsächlich.
Ja, vielleicht auch Abrechnungsmöglichkeiten dafür, dass man einfach sagt, ich kann und ich darf mich auch mit einzelnen Patienten oder einer Patientin länger hinsetzen und diese Dinge mal wirklich von Grund auf erklären.
Ja, sprechende Medizin.
Da haben wir es wieder.
Ganz, ganz wichtig, ja.
Deswegen heißt es ja auch Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, gute Medizin.
Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.